drei Typen sitzen im Knast, ein Koks, ein LSD-Freak und ein Kiffer. Und die planen den Ausbruch. Und der Kokser sagt, wir gehen durch die Wand. Und der LSD-Freak sagt, nee, wir fliegen oben drüber. Und der Kiffer sagt, durch die Wand gehen, oben drüber fliegen, geile Idee, aber lass uns das morgen machen.
Das 17. Bundesland.
Wir haben den Ballermann 6 ins Leben gerufen.
Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Antonia Heyer.
Hallo, Ingo, neue Woche, neuer Podcast. Wen hast du denn da in dieser sehr lebhaften Umgebung getroffen?
Niemanden vom Ballermann. Das ist Helge Timmerberg. Helge Timmerberg ist Schriftsteller, eigentlich fast ein Kultautor, 70 Jahre alt, der jetzt nach Mallorca ziehen möchte und ein ganz besonderes Hobby hat: Kiffen.
Was er dazu erzählen hat, das hört ihr später im Interview der Woche. Jetzt aber erstmal, Ingo.
Ja.
Du hast es gestern, als wir schon telefoniert haben, ein bisschen angeteasert. Dir sind schon wieder sehr absurde Dinge widerfahren. Hau mal raus.
Ja, ich habe gestern meinen senegalesischen Freund wieder getroffen. Ich habe schon mal über den hier erzählt, der mir erzählt hat, dass das Leben für einen Senegalesen wie ein Gefängnis ist. Und wir standen gestern so am Fuße der Schinkenstraße und haben so ein bisschen geplaudert. Und er möchte mir was auf seinem Handy zeigen. Und dann sehe ich, wie er sein Handy aus der Tasche rausholt, sich das mit seinen AirPods verbindet. Es sind übrigens AirPods der neuesten Generation, AirPods 3. Und dann gucke ich mir sein Handy so an und der hat ein nagelneues iPhone 13 in der Hand. Und da dachte ich mir so, hey, deine Geschäfte laufen aber ziemlich gut hier, oder? Dafür, dass du gerade noch gemeckert hast, dass die Leute so knausrig sind. Und er fängt an zu grinsen und sagt, ach, das ist ein Geschenk von einem Freund. Ich so, ah, okay. Und ich fange selber an zu grinsen. Geschenk von Freund, ja. Wieso lachst du so? Also das ist wirklich so. Also ich habe einen Freund in England und der hat mir das gerade beides besorgt. Und dann dachte ich, okay, senegalesischer Straßenhändler müsste man sein. Da hat man Freunde, die einem iPhone 13 nagelneu schenken und iPods dazu der neuesten Generation. Das war so eine der Geschichten, wo ich gestern nach Hause gegangen bin und unglaublich gedacht habe, so, ich will gar nicht wissen, wo er es her hat, aber was schon wieder für eine lustige Situation. Dann war ich am 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit eingeladen vom Konsulat, was eine große Ehre ist, anlässlich der Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung. Und ich war im Hotel Nixe Palace. Nixe Palace, das ist ein Hotel, was man mal gesehen haben muss. Eines der ältesten Hotels hier auf der Insel. Grace Kelly soll dort schon geschlafen haben. Und alle Ministerpräsidenten Spaniens kehren dort auch immer ein, wenn sie zum König wollen. Der Königspalast ist gleich um die Ecke. Also wirklich ein tolles Hotel in Cala Mayor. Und es gab eine Rede des Konsuls Wolfgang Engstler und danach ein Musikprogramm. Und das war mal so ein echter Kontrast zum Ballermann. Was erwartet man zum Tag der Wiedervereinigung auf Mallorca? Klar, eine Fusion eines mallorquinischen Pianisten und eines deutschen Percussionisten, also Perkussionisten. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und die hatten vier Stücke angekündigt und ich dachte so nach dem dritten auch, okay, jetzt wird's auch langsam Zeit. Und nach dem dritten Stück eröffnete der Perkussionist, man habe sich spontan entschieden, das Konzert noch um zwei Stücke zu verlängern. Und das war so wie ein, ich weiß nicht, ob du dir so ein Gemälde von Hieronymus Bosch vorstellen kannst, sowas wie das Fegefeuer. Und so fühlte ich mich dann auch, weil diese Fusion zwischen mallorquinischem Pianisten und deutschem Perkussionisten, das war so eine Art Free Jazz of Drums. Und das ist so ungefähr der größte Albtraum, den man sich musikalisch vorstellen kann. Da ist die Schrottmusik am Ballermann, wenn ich das mal so sagen darf, nichts dagegen. Beziehungsweise man muss da, glaube ich, auch intellektuell anders herangehen. Und ich saß da beim 6. Stück und ich wurde langsam wirklich richtig aggressiv, weil das war eine Art, weiß ich nicht, Ouvertüre des Free Jazz nur auf Drums und Percussions. Und das klang auch alles sehr improvisiert und es hat mich wirklich sehr, sehr wahnsinnig gemacht. Und dann waren die endlich fertig und hinter mir sprangen die Leute auf und schrien Bravo, Bravo. Also da waren spanische Politiker, deutsche Geschäftsmänner, spanische Militärs und so, die waren alle vollkommen entzückt. Und ich dachte mir, okay, hat der Ballermann mich blöd gemacht, dass ich die Freude hier nicht nachvollziehen kann? Ich brauche auf jeden Fall einen Schnaps. Aber den gab's nicht, dafür gab's aber einen Wein und die Gespräche am Ende waren auch ganz nett. Aber ich frag mich, wieso man zu solchen Events immer sowas Musikalisches bringen muss, wo die Leute so tun, als wären sie total entzückt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die das wirklich waren, aber so wahrscheinlich von der intellektuellen Selbstreflexion muss man so eine Musik einfach ganz gut finden. Fürs mallorquinisch-deutsche Zusammensein habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, während ich da am Durchdrehen war und dachte mir, wieso übersetzt man nicht mal die Ballermann-Hits ins Mallorquinische und lässt die im nächsten Jahr von mallorquinischen Interpreten anlässlich der deutschen Wiedervereinigung feiern. Dann sehen die Mallorquiner nämlich mal, wie viel Liebe der deutsche Sänger in Mallorca reinsteckt. Mallorca, da bin ich daheim, oder scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ich finde, das sollte man wirklich mal übersetzen, damit die Mallorquiner mal nachvollziehen können, wie toll wir ihre Insel finden. Aber bitte keine Fusion-Experimente, die eine Stunde lang gehen. Eine Stunde. Ein Albtraum. Aber gut, ich habe ihn hinter mich gebracht. Und ansonsten war es auch sehr nett und ich mag den Botschafter, auch den Konsul, auch wirklich sehr gerne. Und er hat auch eine ganz tolle Frau. Also die beiden sind ein prima Paar. Ich glaube, das ist ihnen so ein bisschen entglitten, was die musikalische Ausbreitung anging. Ich hoffe, ich habe mich jetzt auch nicht episch lang darüber geäußert.
Du kannst ja fürs nächste Jahr das Projekt dann selbst umsetzen. Da komme ich dann tatsächlich auch für auf die Insel. Wenn du da die Ballermann-Songs performst im Konsulat auf Spanisch.
Aber ich muss mal sagen, sowas ist natürlich echt eine tolle Abwechslung eigentlich, ne? Aber ich finde so musikalische Interpretationen von Dingen, die man kaum nachvollziehen kann, da darf auch nach so 20 Minuten Schluss sein.
Ich sehe, du hast gelitten, aber dann würde ich sagen, bringen wir dich direkt in die Ecke zurück, in die du gehörst, in den Ballermann. Ist ja Trash. Das ist unsere Spezialität hier, zumindest wenn wir beide am Start sind. Jo. Du hast letzte Woche auch schon groß verkündet, dass du diese Woche alle Infos zu den Closings für uns hast.
Aber natürlich habe ich die. Also, sowohl Bierkönig als auch Megapark haben tatsächlich meine Fragen beantwortet. Und das finde ich ganz toll, dass sie sich wieder einer offenen Informationspolitik widmen. Also die Closings werden stattfinden im Oberbayern, im Bierkönig und im Megapark vom 27. bis zum 30. Wobei beim Bierkönig ist das Ganze noch ein bisschen verlängert, nämlich bis auf den Dienstag, den 1.11. Denn das Closing im Bierkönig hat so ein paar Problemchen. Normalerweise war es so, dass eigentlich alle Künstler am Sonntag und Samstag nochmal aufgetreten sind. Und traditionell war das Closing im Bierkönig in der dritten Oktoberwoche. Und jetzt ist es halt in die vierte verschoben worden. Und das hat zur Folge, dass die meisten Künstler zu diesem Zeitpunkt schon ausgebucht waren und sind, weil sie damit gerechnet haben, eben in der dritten Oktoberwoche den Bierkönig zuzumachen. Das heißt, Mia, Julia, Peter Wackel und Tim Toupé werden in der Kernzeit, das sind so die wichtigsten Künstler des Bierkönig, würde ich mal sagen, gar nicht auftreten, was sehr schade ist. Tim Toupé und Peter Wackel sind beide durchgängig in Deutschland gebucht, ebenso Mia, aber Peter und Tim holen das Ganze am 1.11. nach und Mia, Julia macht den Anfang des Closings am 27.10., das ist ein Donnerstag, allerdings schon um 17 Uhr. Zur gleichen Zeit oder kurz danach wird Micky Krause dabei sein, das Closing vom Megapark zu eröffnen. Also der Donnerstag, da sind schon mal so die Top-Kandidaten der Saison mit die erfolgreichsten Kandidaten am Start, die dann allerdings die Tage danach nicht mehr zu sehen sein werden. So, gehen wir mal konkret in den Bierkönig hinein. Der Bierkönig schreibt, also im Detail können sie die Auftrittszeiten noch nicht nennen, aber wie ich schon erwähnte, Mia wird das Closing eröffnen. Am Freitag und Samstag insgesamt 16 Auftritte. Ich weiß, dass Tobi, der Dr. Alban des Ballermann dabei sein wird, der ist nämlich im wahren Leben Zahnarzt. Sabotage wird dabei sein, die Zipfelbuben, die dieses Jahr den Erfolgshit Olivia hatten, Nancy Frank, Francie Blitz und viele, viele andere, von denen ich hoffe nicht allzu viele jetzt vergessen zu haben. Kreisliga-Legende wird noch dabei sein. Dann am Sonntag wird es nochmal zwei Auftritte geben, von denen Sie mir leider noch nicht sagen können, wer es ist. Und dann das Saisonfinale am 1.11. Tim Toupé und Peter Wackel. Und das war's dann auch mit Live-Auftritten im Bierkönig in diesem Jahr bis zum April. So, der Megapark zieht aus den Schwächen des Bierkönigs gewissen Nutzen. Denn mit Schwäche meine ich tatsächlich, die drei Hauptacts sind nicht in der Kernzeit da. Ach, Rick Arena schreibt mir gerade eine WhatsApp, sehe ich. Und der ist natürlich auch beim Closing dabei vom Bierkönig. Kommen wir jetzt zum Closing vom Megapark. Auch da vom 27. bis 30. ist das erste Closing des Megaparks aller Zeiten. Und die hauen nochmal alles raus, was Zeit hat. Finch ist zum Beispiel dabei. Finch, einer der erfolgreichsten Künstler tatsächlich in diesem Jahr, wirklich gleichzusetzen mit Knossi und Mickey Krause. Die haben den Megapark wie keine anderen voll gemacht. Und Finch, Mickey Krause und Knossi werden auch beim Closing dabei sein, wobei Mickey am Donnerstag den Anfang machen wird. Außerdem Dream, Easy Glück, die Atzen, Culture Candela, Lorenz Büffel, Alm Klausi, Luna, Lukas Cordalis, Bierkapitän, Olaf Henning, Mini Rock, Samu und Annie. Also da ist tatsächlich nochmal alles dabei.
Ich muss sagen, ich bin gerade etwas irritiert, dass es Culture Candela überhaupt noch gibt.
Ja, also es sind nur Teile von Culture Candela. Ganz Culture Candela könnte sich der Megapark nicht leisten. Das sind ja, glaube ich, 8 oder 9 Leute. Das sind an dieser Stelle sind's tatsächlich 2. Aber ich meine, die hatten ja 2 Nummer 1 Hits mit Hammer und Sexy Ding, nee, das war eine andere Band. Also immerhin hatten sie 2 Nummer 1 Hits und sind tatsächlich hier auch noch eigentlich sehr angesagt, ja. Aber schön, dass ich dich mal wieder dran erinnern konnte, dass es Culture Candela noch gibt.
Ja, H-A-Doppel-M-E-R, Hammer, yeah.
Ja, das hast du schon gesagt. Ich würde sagen, es lohnt sich tatsächlich noch für Musikliebhaber aus dem Party- und Hip-Hop-Segment ist echt eine Menge dabei, finde ich. Also es würde sich nochmal lohnen, hier einen kleinen Abstecher herzumachen, obwohl ich mir schon habe sagen lassen, Flüge scheinen nicht ganz günstig zu sein an diesem letzten Oktoberwochenende.
Die Saison ist ja dann zu Ende, es sind ja aber trotzdem immer noch Leute auf der Insel, wie zum Beispiel Jörg. Mhm. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Jörg. Ich fliege seit zig Jahren mit meinem besten Kumpel immer zur EM und WM nach Mallorca, um da gepflegt eine Woche Fußball zu schauen, kleine Herrentour. Jetzt findet das Ganze ja dieses Jahr im Winter statt und jetzt wollte ich mal nachfragen, ob der Ingo eine Idee hat, wo man außer den üblichen Verdächtigen im Winter Bierkönig, Deutsches Eck und Krone noch schauen kann. Vielleicht hat der Ingo da einen Geheimtipp.
Also ich habe mal mit den Gastronomen hier geredet, welche Erwartungen sie denn so ungefähr an die WM haben. Und die ist keine. Also die können nicht abschätzen, ob es tatsächlich WM-Tourismus nach Mallorca gibt. Das war in den letzten Jahren halt immer wirklich ganz toll hier atmosphärisch. Dann 2014, als Deutschland Weltmeister geworden ist, das war wirklich... Da wurden, glaube ich, Unmengen Kinder am Strand gezeugt, die ihren Vater niemals kennengelernt haben. Und so. Also es war wirklich atmosphärisch, ist das ganz, ganz toll, hier die WM zu gucken. Teilweise besser als in den Ländern, wo die WM stattfindet. In diesem Jahr ist das wirklich sehr schwierig einzuschätzen. Also die Lokale, die aufhaben und einen Fernseher haben, werden selbstverständlich auch die WM zeigen. Nur glaube ich nicht, dass das so brutal voll sein wird wie im Sommer. Also der Megapark macht jetzt nicht extra auf, weil er glaubt, die haben ein volles Haus während der WM. Und der Spanier an sich ist so nicht so der Public Viewing Typ. Da guckt man eher so im Kreise der Familie und engsten Freunde und brüllt dann zu Hause vom Fernseher ganz laut los. Also ehrlich gesagt, so richtige tolle Tipps habe ich nicht, außer die Dinge, die ihr schon kennt. Die deutschen Bars, die offen haben an der Playa de Palma, die Bars, die offen haben in Cala Ratllada und Santa Ponsa, wo ein Fernseher ist. Allerdings so atmosphärisch toll mit Kinderzeugen. Nach dem Spiel am Strand wird's, glaube ich, diesmal nicht, weil es dafür dann auch ein bisschen zu kalt und windig und feucht ist.
Ah, aber dazu passt auch die Frage von Florian. Der hat uns geschrieben, ich bin seit circa 10 Jahren großer Fan von RCD Mallorca und besuche regelmäßig die Spiele. Bisher habe ich das immer mit einem Kurztrip an den Ballermann mit meinen Kumpels verbunden. Diesmal bin ich jedoch mit meiner Frau auf der Insel. Meine Frau ist abgesehen von Welt- und Europameisterschaftsspielen wenig Fußball interessiert. Ich möchte ihr daher etwas Besonderes bieten. Mit RCD habe ich nun schon mehrfach versucht, Kontakt aufzubauen, denn ich wollte gerne 2 Tickets für den VIP-Corner erhalten. Leider habe ich aber keine Rückmeldung bekommen. Ingo, wie kommt man an Tickets der mallorquinischen Fußballvereine?
Bei RCD Mallorca geht man am besten auf die Seite rcdmallorca.es und dann auf Entrada, da kann man sich Tickets buchen. Man kann auch über Viagogo seine Tickets buchen zum Beispiel, allerdings sind die unglaublich teuer. Also jedes Ticket, da muss man schon mit einer Summe im dreistelligen Bereich rechnen. Deswegen würde ich es mal so versuchen oder an den Fanshops von RCD Mallorca oder direkt am Stadion zum Spiel. Allerdings, wenn sowas wie Barcelona oder Madrid hier ist, dann sind die Karten sofort weg. Da kann man sich wirklich vor Stadion stellen und versuchen, dann noch eine Karte im hohen dreistelligen Bereich zu ergattern. Einfacher ist es bei Athletic Balear. Athletic Balear ist der Drittligist, der seit 2016 von einem Deutschen geführt wird, von Ingo Volkmann. Da kann man momentan problemlos zum Stadion gehen, wenn ein Spiel ansteht, denn die sind so schlecht, da will kaum noch jemand hin. Das muss ich sagen, tut mir auch wahnsinnig leid. Athletic Balear und Ingo Volkmann, sehr lustiger Berliner, hat diesen Verein als Präsident übernommen 2016 und hat immer wieder um die Relegation gespielt zum Aufstieg in die zweite Liga. Fast jedes Jahr. Nach 6 Jahren ist da die Luft scheinbar jetzt mal so richtig raus, dass RCD auf einem der Abstiegsplätze steht. RCD, Athletic Balear. Von daher unterstützt das schwache Team sehr gerne. Da sind die Karten auch so im Bereich von 20 Euro. Das kann man sich dann auch mal leisten. Allerdings, ob das so ein großes Vergnügen für seine Frau ist, weiß ich jetzt auch nicht. Dann lieber in das Stadion Son Moix gehen, da passen 22.000 Leute rein in Palma und sich RCD reinziehen. Wie gesagt, das am besten die Karten online frühzeitig buchen.
Spielen die auch im Winter?
Ja, außer es ist gerade Fußball-Weltmeisterschaft, dann spielen sie nicht. Obwohl Athletic Balear als Drittligist wird auch in der Zeit spielen, weil da werden ja keine Nationalspieler abgestellt.
Hast du noch alternative Tipps, falls ich keine Karten bekomme, was ich sonst machen kann?
Der 19. November, den Tag bitte ganz rot mit kleinen Sternchen im Kalender einmalen. Da wird die Weihnachtsbeleuchtung in Palma eingeschaltet. Das ist wirklich ein Riesen-Event für Groß und Klein hier auf Mallorca. Das ist nämlich wirklich richtig, richtig schön und kostet die Stadt auch richtig, richtig viel Geld, denn Energie ist ja momentan auch in Spanien nicht ganz günstig. Deswegen hat es Diskussionen im Vorfeld gegeben, wird die Weihnachtsbeleuchtung eigentlich entzündet? Jetzt hat man sich entschieden, ja, in welcher Form, ist aber noch nicht mitgeteilt worden. Also ob es so pompös ist wie in den letzten Jahren oder ob man sie jetzt eine Stunde früher abschaltet oder eine Stunde später anschaltet und weniger Leuchten anmacht, das ist alles nicht klar. Aber diese Attraktion für die Mallorquiner und die Touristen wird bleiben. Und da jetzt erstmal schlechte Wettertage angesagt sind und wer jetzt die nächsten Tage nach Mallorca kommt, also die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 50-90%. Da würde ich doch Indoor-Aktivitäten empfehlen. An der Playa de Palma kann man das ganz wunderbar machen. Im Bierkönig oder im Megapark oder wer ein bisschen mehr Kultur will und Kinder dabei hat, kann hier mal ins Aquarium gehen in Can Pastilla, was wirklich riesengroß und wunderschön und ganz, ganz toll ist. Oder sich einfach nochmal informieren. Also auch in Palma gibt es genügend Indoor-Aktivitäten, auf die man dann zurückgreifen muss, wenn es jetzt langsam kühler, windiger und feuchter wird. Aber man kann sich auch im Winter beschäftigen. Man hat nur nicht mehr so viele Menschen, mit denen man sich hier treffen kann. Das ist so eigentlich das Einzige. Aber Palma ist auch im Winter eine schöne und spannende Stadt.
Zu den Indoor-Aktivitäten, besonders im Bierkönig, haben wir auch noch eine Frage von Thilo bekommen. Der ist mit seiner Frau gerade auf der Insel. Die sind vor kurzem Eltern geworden. Und er fragt, er möchte es sich trotz Baby nicht nehmen lassen, ein Getränk im Bierkönig zu trinken. Er hat aber ganz viel Shit, sage ich jetzt mal, bekommen, weil die Leute meinten, das kannst du doch nicht machen, weil Kinderwagen ist da drin auch nicht gerne gesehen, auch wenn der im Außenbereich steht. Und er fragt sich, kann ich das machen oder nicht? Weil normalerweise, sein Argument ist, ist doch dasselbe, als wenn ich mich an die Strandbar setze und ein Bier trinke. Was sagst du dazu, Ingo? Hast du einen Tipp für ihn?
Also ich würde mich auf jeden Fall nicht mit Kinderwagen anschließend abbilden lassen und das öffentlich auf Social Media stellen. Sowas gibt tatsächlich sehr, sehr schnell einen Shitstorm. Habe ich tatsächlich in den letzten Jahren auch erlebt. Allerdings habe ich auch beim Bierkönig mal gefragt, wie ist es mit Kindern? Und da ist die Antwort, grundsätzlich sind Kinder am Tag willkommen. Das ist ganz spannend, weil der Megapark schließt Menschen unter 18 kategorisch aus, auch in Begleitung von Erwachsenen. Aber im Bierkönig ist es anders. Also grundsätzlich sind Kinder am Tag willkommen. Aber das letzte Wort hat immer der Sicherheitsdienst, wenn es zum Beispiel sehr voll ist oder sonst irgendwelche Bedenken bestehen, dass der Bierkönig eventuell gerade nicht für Kinder geeignet ist, kann der Sicherheitsdienst den Zutritt verweigern. Also mit in den nächsten Tagen zu voll, das glaube ich kaum. Ich bin gestern Abend am Bierkönig vorbeigegangen und habe festgestellt, der alte Bereich war so gegen Mitternacht wirklich so gut wie leer. Tagsüber ist der alte Bereich innen sowieso immer sehr leer. Also da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Also er kann da mit Kind, Kinderwagen oder wie alt das Kind auch immer ist, bedenkenlos reingehen. Das ist es.
Thilo, dann sag doch gerne mal Bescheid, ob es geklappt hat oder nicht. Klären wir dann nächste Woche. Wenn ihr selbst eine Frage habt, dann schreibt uns gerne an podcast@bild.de oder auch auf Facebook. Der Link dazu ist auch nochmal in den Shownotes.
Naja, wir sind ja so langsam kurz vor der Winterpause. Das heißt, irgendwann nach den Closings werden wir hier sagen, so jetzt ist Schluss für dieses Jahr. Wir gehen in den Murmeltierschlaf. Aber ich möchte mal kurz das kleine Programm der nächsten Wochen erwähnen, wen ich mir noch eingeladen habe als Gesprächspartner. Da ist zum Beispiel jemand, auf den ich mich sehr freue. Michael Bormann, der griesgrämige Chef vom Deutschen Eck, der nie Interviews geben will und dann immer irgendwas zu tun hat, wenn man sich verabredet und sie dann absagt. Der hat sich bereit erklärt, tatsächlich mal über die Saison zu reden mit mir. Dann sehr spannend für Menschen, die in diesem Winter darüber nachdenken, nach Mallorca auszuwandern. Da steht mir nächste Woche Doris Kirch mit Fragen und Antworten zur Verfügung. Die betreibt auf Facebook die Seite Auswandern nach Mallorca und hilft auch Menschen, die hierher ziehen. Juan Ferrer von Palma Beach kommt mit seinem Saisonfazit. Mickey Krause hat mir zugesichert, am Ende der Saison hier zum Podcast zu erscheinen. Sowie, ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt, den Dr. Alban des Ballermanns, Tobi, der singende Zahnarzt. Und dann hätte ich noch, damit das auch so richtig breit gestreckt wird, das Endprogramm, Maria Barbancho im Programm. Maria Barbancho ist Strafverteidigerin. Das ist die, die die 13 Kegelbrüder aus der Untersuchungshaft rausbekommen hat. Die wird uns mal erklären, wie es ist, wenn man in Spanien eine Haftstrafe zu verbüßen hat, in Untersuchungshaft ist oder Probleme mit der Justiz im strafrechtlichen Bereich hat. Dazu wird sie Rede und Antwort stehen.
Und wenn ihr zu irgendjemandem davon eine ganz brennende Frage habt, dann könnt ihr uns die natürlich auch schicken.
Natürlich. Außerdem in der nächsten Woche die Gewinner und Verlierer der Saison 2022.
Oh, das klingt nach einem Gossip-Thema.
Ja, und das wird wieder solche Shitstorms verursachen. Macht's traditionell jedes Jahr, denn nichts ist bekanntlich härter als die Wahrheit. Sie schmerzt ganz besonders.
Ein Poet ist er auch noch. Wow, Ingo.
Aber nur Hobby.
Dafür liegt dir die Percussion-Musik nicht ganz so. Also ein paar Abstriche muss man ja machen, ne?
Ja. So, aber ich freue mich, dass ich jetzt erstmal free Jazz frei ins Wochenende starte mit ein wenig History der ganz besonderen Art.
Malle History, das Insellexikon.
Jakob hat schlechte Laune. Da sitzt er auf einem schönen Schiff und kann nicht von Bord. Es stürmt unentwegt. Eigentlich will der 21-Jährige in Poyenza im Norden mallorquinischen Boden betreten, doch das Wetter lässt keine Landung zu. So muss der junge Mann aus Valencia fast um die halbe Insel segeln, bis er endlich, 9 Tage später, den ersehnten, ruhigen Ankerplatz findet. Die See ist still, als er sich nachts in der Bucht von Santa Ponsa in einem Beiboot an Land rudern lässt. An seiner Seite befinden sich knapp 15.000 Fußsoldaten und 1.500 Ritter. Wir schreiben den 11. September 1229. Jakob der Erste, König von Aragon, hat eine Mission. Er will Mallorca von den Mauren zurückerobern, die die Balearen seit knapp 300 Jahren besetzt halten. Es gelingt ihm. Nach zahlreichen grausamen Schlachten und Massakern überwindet das christliche Heer am 31. Dezember 1229 die Tore und Mauern Palmas. Die Mauren sind seitdem Geschichte, aber an ihre Zeit erinnern noch heute viele Namen auf Mallorca. Valldemossa, Binissalem, Banja Bulfar oder Alcudia.
Wenn man ihn das erste Mal sieht, denkt man unweigerlich an einen Waldschrat. Aber bei ihm handelt es sich um einen sehr intellektuellen Waldschrat, der jetzt nach Mallorca ziehen möchte. Literat Helge Timmerberg.
Das Interview der Woche.
Mensch, du nicht in Havanna oder Marrakesch, sondern in Palma. Wie kommt's?
Sag nochmal.
Nicht in Marrakesch oder Havanna, sondern Palma. Weshalb?
Naja, weil ich jetzt 70 bin. Und wenn man sagt, 70 ist das neue 50 und 50 ist das neue 30 und 20 ist das neue Kleinkindalter oder so. Mich hat neulich das einer selber gefragt. Ich weiß nicht, hier für mich, was ich eben sagte, ist Europa. Ich bin hier wie ein Fisch im Wasser, aber es gibt hier trotzdem Palmen. Die Stadt Palma, ich finde, die Stadt hat mich wirklich überrascht, wie schön die ist und gleichzeitig wie lebendig. Weißt du, es ist nicht so ein Museum oder so, jetzt nur so ein Museum. Und die bummert 500.000 Einwohner, warum soll ich nicht da wohnen? Ich kann ja überall wohnen. Und irgendwie ist so ein Bauchgefühl, bin gerne hier.
Wäre das auch sowas wie ein Altersruhesitz für dich? Kannst du dir das vorstellen?
Ich könnte mir das vorstellen. Ich könnte mir das vorstellen, nur ich habe natürlich auch gehört von allen, ja, Mallorca ist ziemlich teuer geworden und so, ist ziemlich blöd, ausgerechnet hier, Portugal ist billiger oder so etwas. Aber ich weiß nicht, die Balearen hat für mich, als ich letzten September hier war, da hatte ich den Eindruck, dass die Balearen für mich weltweit klimatisch das beste Klima haben, weltweit. Also ich fühle mich, wenn ich in der Karibik bin, ist natürlich geil, also da wirst du von dieser Luftfeuchtigkeit gleich so abgeschlabbert, wenn du aus dem Flieger kommst und so. Aber auf Dauer, ne, ist der Körper unter dieser karibischen Hitze und Luftfeuchtigkeit nicht so gut drauf oder so. Hier ist alles, die Luft ist gut. Nur ich habe auch von allen gehört, die Wintermonate sind ein bisschen schwierig, ja, weil die sind dann kühl oder kalt und die kommen mit dem Heizen nicht hinterher. Das ist natürlich, also ich bräuchte irgendwas mit Kamin. Aber ich habe ja schon an vielen Plätzen gewohnt. Das geht so, seitdem ich hier letztes Jahr war. Und das ist jetzt natürlich wieder ein weiterer Schritt, weil, weiß gar nicht, die kamen über Facebook zu mir, die Organisatoren, und haben gesagt, komm doch mal her, hier ist eine große Gemeinde, kannst auch mal lesen. Und so. Ich gesagt, dann organisiert das doch. Und für mich war jetzt auch die Hoffnung, ich habe jetzt so laut geschrien, ich will hier wohnen, ja, dass jemand kommt und sagt, ich habe hier eine schöne Wohnung und weil du es bist, ist auch ein bisschen günstiger oder so. Ja? So.
Du hast vor 20 Jahren deine Mallorca-Karriere begonnen. Mit einem Bericht über den Ballermann für den Spiegel. Ich würde jetzt an dieser Stelle anbieten, wir beide gehen 20 Jahre später nochmal gemeinsam über den Ballermann,
ja,
reden wir darüber. Wäre das für dich? Ich nehme dich mit.
Was?
Ich kenne mich da aus.
Wenn du dich da auskennst, würde ich das gerne machen. Das finde ich witzig. Für wen machen wir das?
Für Bild.
Für Bild, ja, können wir machen. Es ist dann nur die Frage, wann, also, weil ich habe noch keinen Rückflug gebucht. Also meine ganzen Leute fliegen am Montag zurück. So lange habe ich auch zu tun, weißt du, das ist um Familie, Freunde und so. Und ich habe gesagt, ich buche noch nicht, mal gucken, was passiert. Also wenn wir das bald machen.
Ich würde vorschlagen, wir machen das irgendwann in Ruhe, wenn du wieder hier bist.
Das können wir auch, ja.
Und dann bereiten wir das auch episch aus.
Ja,
Bild.
Okay. Ja? Ja. Ich bin ja mittlerweile anders. Also vor 20 Jahren war ich ja elitär. Ne? Und jetzt bin ich, warum? Jeder hat seine Kultur, die saufen, die sind lustig, die sind fröhlich, lass er doch lustig und fröhlich sein oder so. Also es kann natürlich jetzt sein, dass wenn ich mit dir hingehe, ich wieder wie vor 20 Jahren drauf komme und es einfach nicht ertrage. Aber eins weiß ich jetzt schon, ich gehe da nicht stoned mit dir hin. Das halte ich nicht durch. Also dann
müssen wir also auf den Alkohol ausweichen.
Ja, dann müssen wir auf Alkohol ausweichen, dann kann ich das.
Übrigens, du als bekennender Kiffer hier auf Mallorca, vielleicht hast du es schon gehört, hast du eigentlich optimale Anbaubedingungen für Marihuana.
Das möchte ich sagen.
Ja, vielleicht solltest du dir doch keine Stadtwohnung in Palma suchen, sondern vielleicht außerhalb. Da könnte aus dir noch ein Spätbauer werden.
Ja, du erzählst mir jetzt im Prinzip nichts Neues, weil ich habe vor 3 Tagen... selbst angebautes, selbst geerntetes Marihuana bekommen von Mallorca. Es ist wunderbares Gras. Es ist, hat nichts mit diesem Gras zu tun, was du irgendwie in Deutschland oder so kaufst, weil das ist ja so hoch potenziert. Und das ist ja das Gemeine an dem Gras. Das ist ja auch das Schlimme für die Jungen oder so. Die kennen gar nichts anderes. Das ist zum Teil dieses AK-48 oder wie das heißt. Das ist zum Teil 5-mal so stark wie normales Marihuana. Und das, wenn ich das rauche, dann will ich kann mich nicht mehr bewegen oder irgendwas. Und ich kenne von früher, vor 50 Jahren, ganz andere, vielleicht nur im Kopf, ne, und so. Und das war jetzt das hier.
Wie lange kiffst du schon?
Seit meinem 17. Lebensjahr, jetzt bin ich 70.
53 Jahre.
53 Jahre.
Hast du eigentlich jemals Nebenwirkungen gespürt? Du kannst dir keinen Namen mehr erinnern, du hast vergessen, was gestern Abend passiert ist. Paranoia, ja, irgendwie Probleme mit dem Mondschein?
Das sind ja Legenden, das passiert beim Dope ja eigentlich nicht. Die Nebenwirkungen beim Dope sind ganz kurz, ja. Drei sitzen im Knast, drei Typen sitzen im Knast, ein Koks, ein LSD-Freak und ein Kiffer. Und die planen den Ausbruch. Und der Kokser sagt, wir gehen durch die Wand. Und der LSD-Freak sagt, nee, wir fliegen oben drüber. Und der Kiffer sagt, durch die Wand gehen, oben drüber fliegen, geile Idee, aber lass uns das morgen machen. Und dieses lass uns das morgen machen, das ist tatsächlich beim Kiffer, weil man scheut den Stress. Wenn du geraucht hast, du magst keinen Stress, es soll alles irgendwie Suche laufen. Und dann gehst du natürlich Konflikten aus dem Weg. Und das ist für mich das eigentlich Negative, dass ich die Konfliktlösungen dabei immer sehr verschiebe. Ja, so.
Aber man passt sich als Kiffer, wenn ich es richtig verstanden habe, man verschiebt gerne auf morgen. Und das ist eigentlich die spanische Mentalität. Mañana. Also,
ja, mañana wäre ich dann ja hier richtig oder so. Ne? Und dann gibt es natürlich, also ich schreibe jetzt gerade ein Buch über Marihuana. Ja? Und da stelle ich fest, während ich schreibe, ich bin viel ambivalenter zu dem Thema als früher. Weil ich sehe jetzt mit 70 sehe auch genug Nachteile und vor allen Dingen die Abhängigkeit nervt mich. Nicht, weil ich abhängig bin, sondern weil, wenn ich reise, ja, muss ich mir überlegen, wo reise ich hin? Ne? Wie kriege ich da mein Marihuana? Ja? Nehme ich was mit über die Grenze? Und dieses Ganze, das ist nervig. Und dass ich nicht einfach losreisen kann und ja, egal, vielleicht irgendwie. Nee, weil wenn ich nicht kiffe, kann ich nicht schlafen. Ja, die Nächte sind dann einfach, ich schlafe einfach nicht ein. Und darum habe ich zu Beginn des Buches, das erste Kapitel heißt Entzug, da habe ich einen Monat nicht gekifft, um das mal zu beschreiben.
Ich habe das auf Facebook gelesen und du warst von diesem Monat nicht begeistert.
Oh, das war grausam. Und am 9., ja, insofern grausam, es war jetzt kein Heroinentzug oder sowas, es flattert nichts, es ist keine Schmerzen, aber dieser Schlafentzug, das ist ja auch eine Art Folter, wird Schlafentzug angewandt. Dieser Schlafentzug und diese Langeweile, und nach 29 Tagen, also ich habe natürlich auch gemerkt in den 29 Tagen, alles, was ich erledigen muss und immer so gerne auf morgen verschiebe, das habe ich zack, 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 zack. Und nach 29 Tagen habe ich gesagt, ich habe einfach keinen Bock auf diesen Erledigungsroboter. Ja, jetzt ist Schluss mal wieder. Und, so. Und dann war der erste Joint natürlich nach 29 Tagen, das war fantastisch. Und da habe ich gedacht, na, dafür haben sich die 29 Tage Entzug gelohnt, für diesen einen ersten Joint nachher. Und dann ging das wieder so auf normal unterwegs. Aber durch die Legalisierungsbemühungen, du musst dir vorstellen, als Alkoholkonsument, wenn du dir vorstellen würdest, also seit 50 Jahren trinkst du Alkohol oder so, und wenn du in der Fremde bist, musst du irgendwie in die Bahnhofsgegend, irgendwelche unkoscheren Typen, und die haben dann irgendeine Flasche dabei, da kannst du auch nicht mal mehr sagen, rot oder weiß, sondern was habt ihr gerade dabei, ja, unkoschere Typen. Wenn das dein Alkohol ist, das ist so ein Skandal, wäre das doch. Du kannst Alkohol in jeder Tanke, überall, wirst nie ein Problem mit deiner Alkoholabhängigkeit bekommen, weil es überall gibt. Und beim Dope ist das immer so, und das hat mich genervt. Also ich dachte, ich höre jetzt mal auf. Ich wollte es mir auch beweisen, dass man aufhören kann.
Eine Sache noch, du hast heute über einen Nordkorea-Trip berichtet.
Über was? Nordkorea?
Nordkorea. Und in Nordkorea gibt es kein Marihuana. Oder ja, wie hast du das eigentlich überlebt?
Da konnte ich auch nicht schlafen. Aber da hatte ich auch den Jetlag. Da konnte ich es nicht auf Marihuana schieben. Das war der Jetlag. Und in solchen Extremsituationen, da ist es egal. Also da wäre ich auch mit Marihuana gestrandet. Also weil das ist auch ein Nachteil von Marihuana, weil es sensibilisiert dich. Und es sensibilisiert dich für die positiven Sachen genauso wie für die negativen Sachen. Also das Anfangserlebnis von vielen Leuten, die mit Marihuana anfangen, ist ja, die Musik. Ja, sie haben plötzlich ein ganz anderes Musikerlebnis. Das ist schön. Aber wenn du einen Scheißmusik hörst, ist das beschissener als ohne. Also so, und dann auch so die Atmosphäre, also wenn es irgendwie kritisch ist oder es ist gefährlich, weißt du, dann ist Marihuana komplett das Falsche. Weil natürlich auch die Unsicherheit oder die Angst verstärkt es auch. Ich mache auch nie Lesungen stoned, niemals. Ich habe das ein einziges Mal probiert. Ich saß auf der Bühne, mir brach der Schweiß aus. Ich war viel zu unsicher und so.
Also das ist die bessere Alternative dann Alkohol. Ha? Das ist die bessere Alternative dann Alkohol, also bei Lesen.
Beim Lesen mache ich immer so Weinschorle, halb Wasser, halb Wein. Und das hält, das geht dann so los. Und wenn die Lesungen so richtig super laufen. Ich hatte mal in Berlin, da habe ich irgendwas von Tequila erzählt in der zweiten Hälfte. Und plötzlich habe ich so einen Tequila vor mir stehen. Ich trinke den. Und plötzlich habe ich drei, also die Leute holten alle. Und dann habe ich nicht gewusst, ich habe später nicht mehr gewusst, wie die Lesung zu Ende gegangen ist. Aber ich habe dann gehört, es soll bombastisch gewesen sein. Ich hätte zum Schluss irgendwie, also ich unterschreibe euch gleich den Scheiß, signieren meinte ich. Und dann tschüss. So, ja. Die haben sich weggeworfen, aber ich habe gar nichts mehr gewusst. Aber das geht natürlich nur im letzten Fünftel, wenn du dann nochmal so Gas gibst oder so. Aber auf Marihuana lesen will ich niemals. Niemals. Ich schreibe auf Marihuana. Das ist mein Ding.
Dankeschön.
Das war mir ein Vergnügen.
Das war's mit dem 17. Bundesland für diese Woche. Fragen, Kritik oder wilde Stories gerne an podcast@bild.de oder per Facebook. Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Supportet uns und folgt, bewertet diesen Podcast, aktiviert die Glocke und wir hören uns nächste Woche wieder. Adios!